Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke für die Zeugnisse, die wir gehört haben. Danke, dass wir so viel Grund haben, dankbar zu sein, wie wir es auch vorhin gesungen haben. So viel Grund zur Dankbarkeit. Und wir wollen nicht vergessen, was du uns Gutes getan hast. Wir bitten dich, dass du jetzt während der Predigt unsere Herzensaugen öffnest. Dass wir dich als unseren Gott immer besser kennenlernen, dass wir dein Wort verstehen und dass du durch das Wirken des Heiligen Geistes, während wir dein Wort hören, in uns wirkst. Etwas schaffst. Wir danken dir, dass da, wo diese Dinge zusammenkommen, wie schon im 1. Mose Kapitel 1, Vers 2, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und Gott sprach. Also wissen wir, dass wir genau in derselben Kombination jetzt hier zusammenkommen. Der Geist Gottes lebt in uns, er ist auf uns und du sprichst. Herr, und dann kann alles passieren, dann können sich unsere inneren Welten verändern. Und wenn sich unser Inneres verändert, verändert sich auch unser Leben. Halleluja. Wir danken dir für deine Treue und deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Ja, wie ich schon sagte, letzte Woche haben wir uns mit Römer Kapitel 12, Vers 1 beschäftigt. Und jetzt kommt heute der zweite Vers. Und ich hatte letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen. Kurze Zusammenfassung. Der Römerbrief besteht aus zwei Abschnitten, eigentlich aus dreien, wenn man das 16. Kapitel noch mit dazu nimmt, aber wir bleiben mal bei zwei. Römer Kapitel 1 bis 11 ist die Theorie des Evangeliums, könnte man sagen. Was das Evangelium ausmacht, das ist ja das große Thema, Evangelium. Paulus sagt im ersten Kapitel vom Römerbrief, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, durch die wir gerettet werden. Und das führt er dann quasi aus mehrere Kapitel lang und erklärt das dann, bis er zum 9. Kapitel kommt, bis zum 11. Kapitel, in denen er dann über Israel und die Rolle der Juden spricht. Und dann geht er auf die Praxis ein. Das ist Kapitel 12 bis 15. Er geht auf die ganz praktischen Fragen des Christseins ein. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass er uns auffordert, unsere Leiber darzubringen. Das heißt, das, was wir inwendig glauben, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, soll jetzt nach außen kommen. Sichtbar werden, anfassbar werden. Darum geht es Paulus jetzt. Und die Verse 1 und 2 im Römer Kapitel 12 leiten dieses praktische Kapitel ein und fungieren wie eine Brücke von der Theorie zur Praxis. Und wir haben uns sehr intensiv mit dem ersten Vers beschäftigt und jetzt habe ich mich natürlich auch in der vergangenen Woche mit diesem wunderbaren Bibelvers beschäftigt und möchte uns auch mitnehmen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass er prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Erstens, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Im ersten Vers in diesem Kapitel, den wir letzte Woche besprochen haben, fordert uns Paulus zur radikalen Hingabe auf. Er sagt, wir sollen heilige, lebendige, Gott wohlgefällige Opfer sein. Und er möchte im Grunde, dass unser Leben ein Leben zur Ehre Gottes ist. Vers 1 ist der Ruf Gottes an uns. Und der Ruf Gottes ist immer der ausgesprochene ewige Wille Gottes. Das ist der Ruf Gottes. Und der Wille Gottes für uns ist es, dass wir heilige Opfer sind, dass wir in Hingabe zu ihm leben, dass wir die Barmherzigkeiten Gottes empfangen. Und Paulus geht jetzt hier im zweiten Vers noch einen ganzen Schritt weiter. Er setzt nämlich diesen Ruf Gottes in einen Kontext. Weil wenn wir bei Vers 1 stehen bleiben, sagen wir, ja, alles super, gar kein Problem. Aber wir gehen weiter zu Vers 2 und sehen, dass da eine Welt um uns herum ist. Das wäre schön, wenn die nicht da wäre, ne? Wenn das nur so alles, wenn wir schon im Himmel wären, das wäre so schön. Wir könnten so wunderbar leicht wie eine Feder dahin fliegen, vom Geist geleitet und könnten in Hingabe und in Dankbarkeit und ohne Sünde leben. Aber Paulus holt uns zurück in das Hier, in das Jetzt, hier in diese Welt und sagt, da gibt es noch eine Umwelt um euch herum. Und die könnte ein Problem darstellen in eurem Weg zur Hingabe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass das manchmal ein Problem sein kann in dieser Welt, als Christ zu leben. Also ich kenne das. Es birgt schon einige Herausforderungen, wenn man sich mit Menschen aus der Welt, mit den Dingen der Welt, mit den Medien dieser Welt beschäftigt, kann es sehr leicht passieren, dass von der Hingabe, die wir uns im Gottesdienst vornehmen, in der Woche dann nicht mehr viel übrig bleibt. Paulus ist ein Realist. Okay, was ist die Welt überhaupt? Das ist nicht jetzt die Blumen und die Berge und der See und das Meer, sondern diesen Begriff für Welt gibt es auch in der Bibel, aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Die Schöpfung an sich ist nicht unbedingt ein Problem für uns, für unsere geistlichen Entwicklung, sondern die Welt bezeichnet im Neuen Testament den Herrschaftsbereich des Teufels. Also wir verstehen das nicht geografisch, sondern geistlich. Welt ist ein geistlicher Begriff. Genauso wie Reich Gottes kein geografischer Begriff ist, sondern ein geistlicher Begriff. Das erstmal ganz grundlegend. Die Welt, und da gibt es noch andere Übersetzungen, wie zum Beispiel Zeitalter oder Weltlauf, übersetzt glaube ich die Schlachter, Weltlauf. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, weil Weltlauf, da steckt schon eine Dynamik drin. Weil genau das ist es nämlich. Wenn wir von den beiden Reichen sprechen, ja, das Reich Gottes und das Reich der Finsternis, die Welt und das Reich Gottes, dann da ist eine Dynamik dahinter. Da sind Kräfte am Wirken. Da sind Kräfte am Wirken, die Absichten haben. Das Reich dieser Welt oder diese Welt, dieser jetzige Weltlauf, hat ein Ziel. Er möchte, dass alle Menschen darin einverleibt werden. Diese Dynamik dahinter ist eine Dynamik, die erobert. Man könnte sagen, eine imperialistische Absicht steckt da dahinter. Das Reich der Finsternis möchte erobern und möchte nichts aus seinem Herrschaftsbereich wieder abgeben. Wenn jetzt aber, und das ist die natürliche Voraussetzung eines jeden Menschen, wir gehören zum Reich dieser Welt. Wenn wir jetzt aber uns entschließen, wir wollen nicht mehr zu diesem Reich gehören, sondern wir möchten zu Jesus Christus gehören, dann werden wir als ein Überläufer angesehen. Unsere Heimat, unser altes Ich ist noch in der Welt und wir sagen jetzt, ich löse mich davon los, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Er soll mich retten und die Bibel sagt, er rettet uns heraus aus dem Reich der Finsternis und versetzt uns in das Reich des Lichts oder des Sohnes seiner Liebe, heißt es auch an anderer Stelle. Galater 1, Vers 4. Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette, aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, da ist er wieder, die Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Jeder Christ wird vom Feind, vom Teufel, als ein Verräter und Überläufer angesehen. Und der Gott dieser Welt oder dieses Zeitalters, auch eine andere Übersetzung, ist der Teufel, das steht im 2. Korinther 4, Vers 4, möchte uns wieder zurückgewinnen. Ja, erinnert euch in 1. Petrus 5, Vers 7, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist die Absicht des Feindes, dass wir wieder zurückkommen. Das ist sein Plan und das ist das, was er vorhat. Und deshalb warnt uns Paulus. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Dieses Wort kann im Griechisch, ist ja ursprünglich im Griechischen geschrieben, kann auch noch anders übersetzt werden. Es bedeutet, die gleiche Gestalt anzunehmen oder sich im Wesen anzupassen. Passt euch nicht dieser Welt an. Lasst euch nicht auf diese Versuche des Feindes ein, der euch versucht, wieder zurückzuziehen mit verschiedenen Strategien. Ja, er kommt nicht immer nur als brüllender Löwe und macht Angst und imposant mit Bedrohung und mit Gewalt, sondern er kommt auch ganz süß und ganz säuselnd und ganz liebreizend. Es ist zuerst wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass da eine Dynamik am Laufen ist, die zum Ziel hat, dass wir nicht mehr Jesus nachfolgen. Die zum Ziel hat, dass wir vielleicht, also dass ihr hier sitzt, ist für den Teufel kein Problem. Ist gar nicht so schlimm, dass für ihn, dass ihr im Gottesdienst kommt, sondern was ihr daraus macht, was in eurem Herzen passiert, dieses Werk Gottes in euch, dass Christus in euch Gestalt gewinnt und dass die Welt da draußen erfährt und sieht, wer Jesus Christus ist, dagegen hat der Feind was. Und er versucht, das zu ersticken, er versucht, das kaputt zu machen. Da ist eine Dynamik am Laufen, die uns gegenüber feindlich gesinnt ist. Und deshalb reicht es nicht aus, einfach nur zu sagen, ja, einmal bekehrt, immer bekehrt und der Herr, ob ich mich jetzt nun damit befasse oder nicht und ob ich nun lebe wie die Welt oder nicht, spielt keine Rolle. Laut Paulus spielt es sehr wohl eine Rolle, was wir mit dem machen, was wir im Evangelium empfangen haben. Die Barmherzigkeiten Gottes, von denen wir letzte Woche gehört haben. Was machen wir mit denen? Was passiert mit uns, wenn wir erlöst wurden? Und die Bibel spricht sehr oft davon, seid wachsam, passt auf, was mit eurem Herzen passiert. Ihr habt Verantwortung für euer geistliches Leben. Ihr habt Verantwortung für eure Seelen, für eure Herzen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und jetzt kommt das große Sondern. Es wäre schlimm, wenn es jetzt hier aufhören würde. Da fühlen wir uns irgendwie so wie, oh, okay, hat er nicht was Gutes zu sagen? Wir gehen mal zum nächsten Punkt. Zweitens, sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt. Die Alternative zum gleichförmig werden und sich der Welt anzupassen und im Wesen wie die Welt auszusehen und eigentlich zwar nach dem Namen nach Christ zu sein, aber eigentlich unter der Herrschaft des Teufels noch zu leben. Die Alternative dazu ist Verwandlung. Verwandlung. Dieses wunderbare griechische Wort Metamorpho, daher haben wir dieses Wort Metamorphose. Und das berühmteste Beispiel von Metamorphose, wer weiß es, ist der Schmetterling. Dankeschön. Der Schmetterling, ja, der so eine kleine Raupe, nicht besonders schön, irgendwie nicht besonders attraktiv, spinnt sich in einen Kokon ein. Und ich weiß nicht genau, weiß jemand, wie lange das dauert? Wie lange dauert so eine Metamorphose? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach einer gewissen Zeit öffnet sich der Kokon und wir denken, jetzt kommt die Raupe wieder raus. Die hat Winterschlaf gemacht. Aber da kommt keine Raupe raus, da kommt ein Schmetterling raus. Metamorphose. Im Wesen verwandelt. Neu gemacht. Das klingt doch schon besser als gleichförmig. Neu gemacht. Das Verb steht im Präsens, das heißt, es ist eine Aktivität, die angefangen hat, aber nicht aufhört. Sie ist fortlaufend. Ja, es wäre schön, wenn wir jetzt irgendwie eines Tages, ja, 7 Jahre als Christ und dann sind wir Schmetterlinge und es gibt keine Probleme mehr und keine Herausforderungen und keine Versuche und keine Sünde mehr. So ist es nicht. Es ist ein fortwährendes Werk, was nicht abgeschlossen wird, bis wir bei Jesus sind. Bis wir bei Jesus sind. Wir befinden uns, wenn wir mit Jesus leben, in einer ständigen, fortlaufenden Metamorphose, einer Verwandlung. Ich hoffe, du siehst, dass bei dir aber noch Bedarf an Verwandlung ist. Ich kann es sehen. Wenn du bei dir noch keinen Bedarf mehr siehst, dann frag mal deinen Partner oder deine Partnerin und dann oder deine Eltern und dann wirst du da schnell eines Besseren belehrt werden. Gott beginnt sein Werk in uns durch die Wiedergeburt. Das bedeutet, wir kommen zu Jesus und sagen, ich bin verloren, ich bin ein Sünder, ich brauche Errettung und Erlösung. Jesus, vergib mir meine Schuld und rette mich. Ich glaube an das, was du am Kreuz vollbracht hast. Und er zieht uns heraus und versetzt uns in sein Reich und er beginnt damit sein Werk in uns. Ab diesem Moment sind wir nicht mehr Kinder dieser Welt, sondern Kinder Gottes. Weil sein Geist in unserem Geist, das ist die tiefste Ebene unserer Persönlichkeit, hineingekommen ist und wir jetzt zu ihm gehören. Der Heilige Geist überzeugt uns sogar, sagt die Bibel, dass wir Kinder Gottes sind. Die Herausforderung ist nur, dass das, was ganz tief drinnen eine Realität ist, was eine Wahrheit ist, was stimmt, du bist ein Kind Gottes, dass das jetzt auch nach außen dringt. Und erinnert uns, in welchem Kapitel wir uns befinden, Kapitel 12, es geht um das Praktische. Genau darüber redet Paulus. Es soll jetzt nach außen dringen. Ihr glaubt an die Barmherzigkeiten Gottes, das soll jetzt nach außen dringen. Es soll sichtbar werden, spürbar werden. Die Welt soll erkennen, dass ihr anders seid. Und dafür braucht es eine andauernde Verwandlung, eine andauernde Metamorphose. Paulus ruft uns dazu auf, dass die Herrlichkeit, die sich in uns befindet, nach außen scheinen soll. In Matthäus Kapitel 17 lesen wir von der Verklärung von Jesus Christus. Ihr erinnert euch vielleicht, Jesus nimmt 3 seiner Jünger mit auf einen Berg und er ist mit ihnen allein. Und auf einmal passiert eine Verwandlung von Jesus. Da heißt es, und er wurde vor ihnen verklärt. 3-mal dürft ihr raten, was dieses Wort verklärt für ein griechisches Wort ist. Metamorphose. Er wurde vor ihren Augen verwandelt. Das, was in ihm drin war, er sah ja so wie du und ich aus, ja, vielleicht noch ein bisschen schöner als ich, aber... Ach nee, das kann nicht, nee, Quatsch, egal. Er wurde vor ihren Augen verwandelt und plötzlich war er nicht mehr der normale Jesus, den man mit jedem x-beliebigen verwechseln konnte, sondern er fing an zu leuchten. Und das heißt, seine Kleider wurden so weiß, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Also er hat gestrahlt wie die Sonne. Dann wird es noch verrückter, dann kamen noch Mose und Elia um die Ecke. Und dann hat er noch mit denen über das Kreuz gesprochen und darüber, dass er ja bald sterben wird am Kreuz. Also sehr verrückte Geschichte, aber jetzt beschränken wir uns mal auf die Verklärung. Bei der Verklärung von Jesus wurde äußerlich gesehen, was innerlich immer da war. Und das ist genau das Gleiche, was jetzt mit uns passieren soll. Es soll nach außen hin sichtbar werden, was innerlich festgesetzt ist. Was die Realität ist. Wir sind Kinder Gottes. Das soll man jetzt nach außen hin sehen. Werdet verwandelt. Auch in uns steckt Herrlichkeit, die nicht sichtbar ist. Und Und genau das, was mit Jesus geschehen soll, soll jetzt auch mit uns passieren, indem wir im Glauben und im Gehorsam für Gott leben. Und das ist quasi die Überschrift über all die praktischen Anweisungen, die dann besonders ab Vers 9 in diesem Kapitel kommen, wo es um die gegenseitige Bruderliebe geht und all diese Anweisungen. Das ist die Überschrift darüber. Das, was durch, wenn wir das befolgen, wenn wir so leben, wird das, was drinnen ist, nach außen hin sichtbar. Das ist die Verwandlung, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Und nichts anderes ist Heiligung. Ja, Heiligung ist nicht sowas, wo man hier so die Stirn so zusammenzieht und dann so irgendwie sich ganz doll anstrengt und dann schafft man es vielleicht. Oh, ich widerstehe der Sünde. Oh, geschafft. So, wo ich alles zusammennehme. Und natürlich, wenn die Versuchung kommt, nimm alles zusammen, was du hast. Die Sünde ist dein schlimmster Feind. Und widerstehe mit allem, was geht. Aber das ist nicht das, was der Heilige Geist ursprünglich beabsichtigt. Er beabsichtigt, das Licht, was in dir drinnen ist, nach draußen scheinen zu lassen. Und dann wird es so heißen, wie Petrus, Johannes und Johannes. Johannes, Petrus? Moment. Jakobus, dankeschön. Auf dem Berg, da heißt es, sie sahen niemand als Jesus allein. Halleluja. Wäre das nicht wunderbar, wenn jemand aus der Welt hier reinkommt, nichts von Glauben, nichts von Religion oder sonst irgendwas weiß und hier drinnen niemand als Jesus allein sieht? Wenn wir mit ihnen reden, wenn wir den Leuten da draußen begegnen, die Menschen begegnen Jesus. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Das ist das Ziel von Heiligung. Nicht, dass wir irgendwie noch heiliger werden, dass wir einen Heiligkeitskontest anfangen und wer ist der Frömmste und wer kann die meisten Bibelverse und wer ist irgendwie der am coolsten beim Beten aussieht oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass Menschen in der Welt Jesus Christus erkennen. Und wenn wir lieben mit einer Liebe, die nicht aus uns kommt, wenn wir demütig sind, mit einer Demut, die wir nicht erzeugt haben, wenn wir freundlich sind, weil der Heilige Geist in uns Freundlichkeit bewirkt, wenn wir sanftmütig sind, wenn wir stark sind, aber unsere Stärke unter der Kontrolle und Führung des Geistes ist, wir spiegeln Jesus wider. Und die Welt erkennt Jesus in uns. Und sie sahen niemand als Jesus allein. Paulus packt das Thema immer wieder aus. Nur eine kleine Bibelstelle noch, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und dieses kleine Wörtchen verwandelt, ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, die Metamorphose. Wir schauen Jesus an, beschäftigen uns mit Jesus, mit seiner Schönheit, mit seiner Herrlichkeit. Und sie beginnt aus uns herauszustrahlen, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Drittens, dann seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Dieser Sinn, von dem wir hier lesen, hat nichts zu tun mit unseren fünf Sinnen, dass wir irgendwas anfassen können oder riechen oder hören können, sondern wenn in der Bibel Sinn steht, dann ist das Denken gemeint. Macht ja auch Sinn, ja. Wenn man drüber nachdenkt, über dieses Wort, dieses griechische Wort Nous, heißt Verstand, Vernunft, Gesinnung, Denken, Gedanken. Diese Verwandlung, die der Heilige Geist in uns bewirkt, dass Christus aus uns herausstrahlt und dass durch unser Leben andere Menschen Jesus kennenlernen, hängt mit unserem Denken zusammen. Diese Gedanken oder unsere Fähigkeit zu denken ist natürlich von vornherein, genau wie alles andere in uns, auch der Sünde anheimgefallen. Wir stehen unter dem Einfluss der Sünde. Auch unser Denken ist verdorben von Sünde. Auch unser Denken ist geprägt von Sünde, von Unabhängigkeit und Rebellion gegenüber Gott. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ihr sollt nicht gleichförmig dieser Welt sein, sondern ihr sollt verwandelt werden, indem euer Denken erneuert wird. Gott legt in uns eine neue Art des Denkens hinein. Er polt unser Denken um. Nicht in einer Art, in einer hypercharismatischen Weise, dass wir nur noch das Gute denken und dass wir nur noch denken, was in Existenz kommen soll, und dann proklamieren wir das, und dann, das kommt ja an sich aus New Age, so eine Denktechnik, die Dinge in Existenz hervorbringen soll. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine, sondern erneuertes Denken ist zuallererst ein Miteinbeziehen Gottes in unser Denken. Wir denken zur Ehre Gottes. Und das ist die Grundlage, nochmals, die Grundlage, die Überschrift über das, was jetzt kommt, die ganzen praktischen Anweisungen, all die Dinge, die Paulus jetzt der Gemeinde mit auf den Weg gibt, sind darin gegründet. Wir denken hin zu Gott. Wir leben nicht, du lebst nicht mehr nur für dich allein und guckst, was die besten Entscheidungen für dich sind, und kreist in deinen Gedanken um dich herum. Auch lebst du nicht nur für deinen Nächsten und guckst, was immer gut für die anderen ist, sondern erneuertes Denken bedeutet, ich schaue auf Gott und was ihm wohlgefällig ist, was sein Wille ist, das bedenke ich. Und das, was ich bedenke, werde ich letztendlich tun. Der Sprung von der Theorie zur Praxis geht nur über das Denken. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Der erneuerte Sinn, das erneuerte Denken ist imstande zu prüfen, und das heißt im Grunde zu unterscheiden, was der Wille Gottes ist und was nicht. Der gefallene Mensch, der Nicht-Erlöste, kann nur spekulieren, was der Wille Gottes ist. Er kann das herausfinden und irgendwie aus seinem eigenen Gewissen und aus seinem eigenen Moralempfinden versuchen, Statuten aufzurichten, die, wo er denkt, dass sie moralisch wären. Aber da lässt man natürlich wieder völlig außer Sicht, dass unser Moralempfinden auch unter dem Einfluss der Sünde steht. Und dass es sich verändern kann, was wir als moralisch und als unmoralisch empfinden. Bei Gott kann sich das nicht verändern. Unser Gewissen ist wankelmütig, ja. Das ist heute mal so. Und was vielleicht gestern noch ein absolutes No-Go war, geht heute. Und was gestern ging, geht heute nicht mehr. Ist ein No-Go. Ja. In Urlaub zu fliegen war in meiner Kindheit was ganz Normales und was Schönes. Heute hat man ein schlechtes Gewissen, weil man ins Flugzeug steigt. Also natürlich CO2 und so weiter, will das gar nicht verurteilen oder sagen, dass es nicht so wäre. Aber der Punkt ist, unser Gewissen verändert sich. Und was als moralisch gilt und was nicht, ist nicht fest im humanistischen Menschenbild. Das ist ja das Problem am Humanismus, dass es auf den Menschen gründet. Der ist aber verdorben und sündhaft und deshalb keine gute Grundlage. Wenn wir jetzt aber erneuert werden in unserem Denken, weg von uns selber und weg von unserer Gesellschaft hier um uns herum, sondern wir denken auf Gott gerichtet, dann können wir prüfen, können wir unterscheiden, können wir wissen, was der Wille Gottes ist. Und in den drei folgenden Kapiteln, die nach diesem Bibelvers kommen, beschreibt Paulus im Grunde den praktischen Willen Gottes für seine Kinder. Er legt ihnen dar, was der Wille Gottes ist. Beginnt mit der Einheit der Gemeinde und so weiter und so weiter. Dabei geht es natürlich jetzt hier gerade um weniger um individuelle Aussagen, was so der Wille Gottes für dein Leben ist, was für ein Studium du machen sollst und welchen Bildungsweg du einschlagen sollst, sondern es geht in eher im allgemeineren Sinne um den Willen Gottes für uns als Kinder Gottes, unter denen wir uns oder ja wie ein Schirm, unter dem wir uns versammeln können zum Gehorsam, um ihn gemeinsam zu tun und zu vollbringen. Das ist der Wille Gottes, um den es hier geht. Und zu prüfen, was dieser Wille ist, brauchen wir das Wirken des Geistes in unserem Herzen, dass er unser Denken verändert und auf ihn hin ausrichtet. Weil das erneuerte Denken auf die Ehre Gottes abzielt, sind wir nur durch eben dieses Denken dazu imstande, auch für die Ehre Gottes zu leben. Fünftens, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus beantwortet hier quasi, was der Wille Gottes ist, im sehr allgemeinen drei Begriffen. Ja, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Was meint damit das Gute? Unser Gott ist gut und tut Gutes. Das ist, was die Bibel im Psalm 119 sagt. Ich glaube, es ist Vers 160, bin mir nicht ganz sicher. Gott ist gut und tut Gutes. Das ist ganz wichtig, dass wir Gott als denjenigen erkennen, der gut ist und der Gutes tut. Und deshalb sollen auch wir uns als die Kinder Gottes auf das Gute ausrichten. Und das bedeutet zum einen, dass wir uns trennen und lossagen von diesen Dingen, die wir tun oder getan haben oder die unsere Gewohnheit sind, die wir als böse erkennen. Gott zeigt uns nicht nur, tu das, sondern er zeigt uns auch, wende dich ab von dem und dann tue das. Das sind immer die zwei Seiten des Gehorsams. Etwas lassen, um etwas zu tun. Gott möchte, dass wir das Böse lassen, um das Gute zu tun. Und er möchte uns Licht geben, was von seiner Definition her das Gute ist, was wir tun sollen. Und uns von diesen bösen Dingen abzuwenden, woran erkennen wir, was das Böse ist, entweder weil wir das Wort Gottes gelesen haben und anhand des Wortes Gottes feststellen, was er von uns möchte und was er nicht von uns möchte, oder dass wir Dinge sehen und erkennen, die dem Wesen und den Werten Gottes widersprechen und sie deshalb lassen, weil sie nicht zu seiner Ehre dienen. Dann das Wohlgefällige, wie schon in Vers 1, da stand auch schon mal wohlgefällig, wir sollen wohlgefällige Opfer sein. Und jetzt heißt es, der Wille Gottes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Wohlgefällige. Wir entscheiden uns, das zu tun, was unserem Gott wohlgefällig ist. Das war eine Definition, die hat Hartwig Henkel mal rausgehauen, das weiß ich noch. Der hat gesagt, was heißt es, Gott zu lieben? Ich wähle, woran er gefallen hat. Was ihm gefällt, das tue ich. Denn wir wollen seine Bestätigung. Wir wollen für ihn leben. Und das Vollkommene, ja, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene, das bedeutet im Grunde, was ja vollkommen, was ist vollkommen? Werden wir diese Stufe jemals erreichen? Ich habe schon davon gesprochen, dass die Verwandlung fortwährend ist. Was bedeutet vollkommen? Es ist nicht unbedingt Vollkommenheit als Ziel gemeint, sondern der Weg zur Vollkommenheit. Wir bleiben auf dem Weg zur Vollkommenheit. Matthäus 5, Vers 48, da sagt Jesus in der Bergpredigt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Damit hat er nicht eine perfektionistische Sicht von Dingen, die wir erreichen sollen oder so ein Level, wo wir nie hinkommen werden, sondern er macht uns Mut, auf dem Weg der Verwandlung des Geistes zu bleiben, auf dem Weg der Heiligung zu bleiben, dass wir das anstreben und dass wir das begehren, was vollkommen ist. Und weil wir Gott lieben und ihm gefallen möchten, stellen wir uns ihm zur Verfügung, dass er uns verändert. Und deshalb setzen wir, weil wir das Vollkommene anstreben, uns bewusst dem Wirken Gottes aus. Wir kommen bewusst zum Gottesdienst, nicht weil das unsere Routine ist und weil wir das immer schon gemacht haben und weil ich sonst nicht weiß, was ich Sonntagnachmittag zu tun habe, sondern ich gehe bewusst zum Gottesdienst, weil ich weiß, ich möchte mich dem Wirken Gottes aussetzen, dem Wort Gottes aussetzen. Ich mache bewusst meine Bibel auf am Morgen, um darin zu lesen, weil ich weiß, die Verheißung liegt darauf, dass er durch sein Wort in mir wirkt. Ich entscheide mich bewusst dafür, zu beten, weil ich das Vollkommene anstrebe und weil ich weiß, dass er im Gebet mir nahe ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich hoffe, ihr hattet jetzt nicht allzu sehr zu kämpfen in meinen philosophischen Ausarbeitungen. Ich bete mal noch zum Abschluss und dann bringen wir auch den Gottesdienst zu Ende. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Verheißung. Du rufst uns zur Hingabe, aber du sagst gleichzeitig, wie du das tun wirst. Du bist nämlich derjenige, der das in uns bewirkt. Wir setzen uns deinem Wirken aus und du vollbringst es in uns. Du füllst uns die Hände. Wir danken dir, Herr, dass wir uns abwenden können von dieser Welt, weil wir die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, weil wir das Evangelium angefangen haben zu verstehen, weil wir die Zusage erhalten haben. Wir sind jetzt Teil einer anderen Familie. Wir gehören zu einem anderen Vater, in ein anderes Reich. Danke, Herr, dass du durch deinen Geist unser Denken erneuerst, hin zu dir, so dass wir denken zur Ehre Gottes, dass wir denken als deine Kinder. Und danke, Herr, dass du uns durch dieses erneuerte Denken Gnade schenkst, zu prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Schenk uns Gnade, auf diesem Weg zu gehen, Herr. Schenk uns Gnade, praktisch zu leben, was du inwendig in uns schon getan hast. Lass die Herrlichkeit, die in uns drin steckt, nach außen dringen und zur Geltung kommen, so dass auch die Welt, dass die Menschen da draußen, mit denen wir zu tun haben, wenn auch nicht körperlich, dann doch auch im Herzen sagt, wir sehen niemand als Jesus allein. Hier stellt sich uns ein anderer vor. Dahinter steckt ein größerer. Halleluja. Danke, wunderbarer Gott, dass du durch deinen Geist dieses Werk in uns tust. Danke, dass du uns veränderst und neu machst. Und danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. In Jesu Namen. Amen.
Sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.